Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Carstens Corner, dem Podcast rund um Economics, Events und Entscheidungen. Mein Name ist Franziska Biel und ich freue mich, diese Folge wieder mit unserem Chefvolkswirt Carsten Bjeski aufnehmen zu dürfen. Hallo Carsten.
Hallo Franziska.
Carsten, das Jahr geht ja wirklich mit ganz großen Schritten voran. Also heute, wenn wir aufzeichnen, haben wir schon den 1. Dezember. Und das bedeutet nicht nur, Weihnachten steht fast vor der Tür, sondern es bedeutet eben auch, mit Ende des Novembers haben wir einige interessante Datenveröffentlichungen bekommen. Und über die können und ich finde, sollten wir heute auch mal sprechen. Ich finde allen voran natürlich über wirklich den Dauerbrenner des Jahres und von dem wir jetzt, können wir jetzt zum ersten Mal seit wirklich einigen Monaten was anderes berichten, außer es ist erneut aufwärts gegangen. Gemeint ist natürlich die Inflation. Sie ist jetzt gefallen. Was waren denn die Treiber dahinter?
Ja, müssen wir die Chinesen fragen, ob es auch irgendwie ein Jahr der Inflation gibt. Ne? Aber normalerweise gibt es, glaube ich, nur Jahre der Tiere. Was jetzt die Treiber dahinter gewesen sind, ist ganz deutlich. Das sind ja vor allem die Energiepreise, die nicht weiter gestiegen sind. So, und das, wenn ich sowas sage, dann relativiert das natürlich auch sofort diese leichte Senkung oder Abnahme der Inflationsrate. Wir haben auch gesehen, dass die Preise in einigen Bundesländern für Freizeitangebote meiner Meinung nach jetzt nach den Herbstferien halt auch gesunken sind. Die sind wirklich im Monatsvergleich gesunken. Ansonsten sind die Preise für fast alle Güter und Dienstleistungen im Monatsvergleich weiter gestiegen und ist halt nur die Inflationsrate geringer ausgefallen, weil die Energiepreisinflation ein bisschen abgenommen hat. Das heißt aber auch, und das darf man ja auch nicht vergessen, das heißt nicht, dass jetzt wirklich die Preise schon fallen. Das heißt, die Inflationsrate nimmt ab. Wir sind immer noch bei 10%, zweistelliger Bereich. Es gab jetzt auch viele, die das jetzt sofort schon ausgerufen haben, dass der Höhepunkt der Inflation das überschritten wäre. Kann sein. Ich werde aber auch noch ein ganz klein bisschen vorsichtiger. Einfach nur mal vielleicht auch an sich selber denken oder was man so sieht. Ich zum Beispiel habe vor 2 Wochen, glaube ich, meine Energiepreiserhöhung von meinem lokalen Energieanbieter auf den Tisch geflattert bekommen. Das heißt, da werden die Preise ab dem 1. Januar erhöht. Und zwar ordentlich, Gas 60%, Elektrizität fast 70%. So, ja, und dann, da ist man dann doch noch ein bisschen Volkswirt wieder, wenn man solche Briefe öffnet. Das heißt natürlich, dass diese Energiepreiskomponente beim Inflationsindex halt auch im Januar nochmal steigen wird. Und ich denke, das ist aktuell ja auch das Komplizierte. Wenn wir über Energiepreise sprechen, reden wir nicht mehr nur über Ölpreise, da wussten wir nicht in der Vergangenheit immer, okay, wenn der Ölpreis steigt, dann werden auch dann die Benzinpreise sehr wahrscheinlich dementsprechend steigen. Bei Gas wissen wir jetzt in den letzten Monaten, das ist ein großer Unterschied. Also das, was der Gaspreis auf dem Weltmarkt macht, ist nicht unbedingt das, was der Gaspreis oder der Elektrizitätspreis auch beim Verbraucher macht. Von daher, ich bin noch ein bisschen vorsichtig, gehe eher davon aus, dass die Inflationsrate auch nochmal wieder steigen könnte, entweder im Dezember oder im Januar, und dass wir dann eigentlich erst so wirklich im ersten Quartal 2023 sagen können, jawohl, jetzt ist der Höhepunkt der Inflationsrate wirklich erreicht, ja, wenn die Energiepreise auf den Märkten nicht noch weiter wieder komplett verrückt spielen. Was ja aber auch deutlich ist, wir haben jetzt hier so eine sogenannte Kerninflationsrate von um die 5%. Wenn man sich auch Umfragen anschaut, gehen Unternehmen immer noch davon aus, dass sie auch die gestiegenen Erzeugerpreise oder Kosten im Allgemeinen zum großen Teil weitergeben können an den Kunden. Also da ist noch unheimlich viel Druck eigentlich, so Inflationsdruck, ja, in der Pipeline, in der Leitung. Und von daher, selbst wenn jetzt die Inflationsraten ein klein bisschen zurückgehen, das ist nicht das große Aufatmen, auf das viele hoffen. Es wird wirklich sehr lange dauern, bis wir irgendwann mal wieder die von der EZB ja anvisierten 2% bekommen. Ich gehe aktuell davon aus, dass das erst im Laufe des Jahres 2024 der Fall sein wird.
Also wie du schon gesagt hast, richtig, zum Aufatmen sind die Zahlen jetzt nicht. Klar, sieht man alleine schon daran, sie sind immer noch natürlich zweistellig und vermutlich erstmal nicht ein Trend, der sich jetzt so fortsetzen wird. Aber du hast jetzt auch gerade die Gas- und die Strompreise angesprochen. Und das sind ja zwei Komponenten, an denen im nächsten Jahr von Seiten der Bundesregierung auch gedreht wird, mit Gaspreisbremse und Strompreisbremse. Aber das ist ja nicht alles, was die Bundesregierung macht. Welchen Einfluss auf die Inflation nehmen oder können denn eigentlich diese verschiedenen Wumse der Bundesregierung jetzt im nächsten Jahr haben? Also die Gaspreisbremse, die dürfte ja die Gesamtinflation eher drücken, aber was machen denn zum Beispiel die Einmalzahlungen?
Ja, ist ein ganz guter Punkt, denn wenn man muss extrem gut differenzieren aktuell, ja, wenn man ein bisschen, machen wir ein bisschen abstrakter. Also wir sehen nicht nur Bundesregierung, auch alle anderen Regierungen versuchen ja irgendwie den Inflationsdruck zu mildern. Dann gibt es entweder das Ziel, ich kann wirklich die Inflationsrate drücken, oder aber es gibt das andere Ziel, ich versuche den Kaufkraftverlust aufzufangen. So, und in diese zwei Kategorien muss ich jetzt halt auch den Wumms oder Wumse unterscheiden. Das heißt, ich habe einmal die Geschichte, wo ich den Verbraucher oder den Unternehmer ein klein bisschen kompensiere. Das heißt, er bekommt Geld. Ja, das sind Einmalzahlungen. Die Einmalzahlungen fangen halt den Kaufkraftverlust auf, sorgen aber nicht dafür, dass die Inflationsrate automatisch runterkommt. Ganz im Gegenteil. Man muss daran denken, was wir ja auch in den USA gesehen haben während der Pandemie mit den Checks, die ausgeteilt wurden. Das ist eigentlich nichts anderes, als wenn ich jetzt die Kaufkraft stärke oder den Kaufkraftverlust vermindere bei Unternehmen und Verbrauchern, dann verbreite ich oder schiebe ich den Inflationsdruck einfach nur ein bisschen weiter in die Zukunft hinaus. Das ist die Kategorie 1. Darunter fallen zum Beispiel diese Einmalzahlungen, die ja jetzt im Dezember kommen sollen. Oder die Übernahme der Abschlagszahlung im Dezember, obwohl man ja da auch, man hört immer mehr, ob das wirklich in der Praxis auch überhaupt kommen wird und bei den Leuten ankommt, bin ich ein bisschen skeptisch. Aber gut, das ist die Idee dahinter. Dann haben wir so ein Preisdeckel, der eingeführt wird. Der Preisdeckel sorgt dafür, dass halt die Inflationsrate auch deutlich runterkommt. Also da werden halt die Preise für Energie festgesetzt. Das sind dann auch die Preise, die dem Kunden berechnet werden. Und nur ein kleiner Teil davon wird ja dann zu Marktpreisen bezahlt. Und das, was über dem Preis, der festgesetzt wird, liegt, wird von der Regierung übernommen. So, das ist, und hat auch die Bundesbank auch schon Berechnung gemacht, da sagt die Bundesbank halt jetzt mit der angekündigten Gaspreisbremse könnte die Inflationsrate einfach 1 Prozentpunkt schon mal nach unten gehen. Ja, das ist so ein bisschen die Größenordnung, die wir da haben. Und das sind halt genau diese beiden möglichen Maßnahmen oder Arten von Maßnahmen. Eine ist den Kaufkraftverlust auffangen, dann wird aber die Inflationsgefahr oder der Inflationsdruck einfach ein bisschen hinausgeschoben in die Zukunft. Und das andere ist direkt in den Markt eingreifen auf eine Art oder Weise und damit dann halt wirklich die Inflationsrate drücken.
Und ja, gut. Und was wir ja auch auf jeden Fall neben diesen Faktoren auch nächstes Jahr sehen werden, sind diese sogenannten Basiseffekte. Also dass einfach die Energiepreise beispielsweise jetzt im Vergleich zum Vorjahr eben nicht mehr so viel teurer sind. Also mal schauen, aber wahrscheinlich. Und dass allein dadurch dann die Inflationsraten sich auch wieder ein kleines bisschen reduzieren. Aber wie du vorhin auch schon gesagt hast, heißt natürlich nicht, dass die Dinge tatsächlich günstiger geworden sind. Ja,
ja, und das ist auch wichtig, ne? Unter der Woche hatte ich ein Fernsehinterview mit der BBC, wo man eigentlich sagen wollte, die Leute sind doch da auch relativ gut ausgebildet. Aber selbst da kam die Frage, die Inflation in Deutschland ist jetzt ein bisschen gesunken, also die Preise sind gesunken. Nein, falsch. Ja? Ich meine, einfach nur, wenn ich jetzt einen Ölpreis habe von 100 Dollar pro Barrel und der ist jetzt einfach mal 24 Monate lang bei 100, dann habe ich irgendwann die Inflationsrate für Energie ist dann null, weil die Veränderungsrate null ist. Trotzdem bleibt aber, dass der Ölpreis 100 ist. Und wenn in der gleichen Zeit jetzt nicht die Löhne mit anziehen und diese höheren Kosten auffangen, dann bleibt es einfach dabei, dass ich selbst bei einer Inflationsrate dann von null einen Kaufkraftverlust habe. Und das ist wirklich extrem wichtig, auch für unser eigenes Konjunkturszenario, Also wenn man denkt, okay, ja, dann kommt die Inflationsrate runter, dann zieht doch auch das Wirtschaftswachstum wieder an. Das ist nicht gegeben.
Ja, ich glaube auch, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man vielleicht gerade im Moment, wo diese Zahlen einfach die Schlagzeilen dominieren, glaube ich, gar nicht oft genug betonen kann, dass auch eine niedrigere Inflation, sei es dann 5%, was immer noch hoch ist, halt nicht heißt, auf einmal sind die Dinge sehr viel günstiger geworden. Naja, aber das haben wir ja jetzt nicht nur in Deutschland gesehen, dass die Inflation ein bisschen niedriger gelegen hat im November, sondern auch in der Eurozone insgesamt, beziehungsweise in den anderen großen Eurozone-Staaten. Und jetzt ist ja in 2 Wochen das nächste EZB-Meeting. Und nachdem die Minutes die letzte Woche publiziert wurden, ja schon so ein bisschen leicht dafür gesprochen haben, dass wir mit unserer Einschätzung für diese kommende Sitzung ganz gut liegen, bestätigen diese Inflationszahlen jetzt für November das doch auch noch mal ein bisschen, oder?
Ja, es drückt jedenfalls die Diskussion immer mehr Richtung 50 Basispunkte und nicht mehr 75 Basispunkte. Da passt ja jetzt auch noch ein bisschen eigentlich ganz gut rein, das, was wir in den USA gesehen haben, wo die Inflationsrate ja auch nochmal wieder weiter runtergekommen ist, wo Jerome Powell ja auch eine Rede gehalten hat diese Woche, in der er eigentlich mehr oder weniger angekündigt hat, dass die amerikanische Notenbank jetzt auch so ein bisschen das Tempo der Zinserhöhung drosseln möchte. Und zurück zu Europa. Ja, kann sagen, ja, aber Europa hat auch viel später angefangen. Stimmt. Wir haben aber 200 Basispunkte gehabt in etwas mehr als 3 Monaten. Normalerweise braucht eine EZB da 1,5 Jahre dafür. Und das ist schon mal das erste Argument, was dafür spricht, um es vielleicht ein bisschen ruhiger anzugehen. So, dann haben wir die aktuelle Inflationsrate, wird, ne, auch häufig hier ja auch thematisiert. Eine EZB sollte sich nicht orientieren an der aktuellen Inflationsrate, weil sie nicht beeinflussen kann. Sie macht es aber trotzdem, weil sie versucht also doch irgendwie so ein bisschen Ankerpunkte zu finden. Dadurch, dass die Inflationsrate jetzt nicht nochmal weiter gestiegen ist, würde, denke ich und kann ich mir vorstellen, dass halt der jetzt auch so diese Panik bei der EZB nicht verschwindet, aber etwas geringer wird. Und dadurch, dass dann die Panik geringer wird, werden jetzt die Stimmen sich doch vermehren, die sagen, naja, komm, na, lasst uns doch mal jetzt mal die 50 Basispunkte machen, ein bisschen das Tempo drosseln, weil es gibt einfach noch weiterhin so viel konjunkturelle Unsicherheit, dass man es auch etwas ruhiger angehen kann. Und, darf man auch nicht vergessen, parallel dazu ist ja jetzt auch diese ganze Diskussion am Laufen, was macht die EZB weiter mit ihrer Bilanzsumme? Also da haben wir ja im Oktober gehört, dass die billigen Kredite für die Banken sozusagen, dass die Bedingungen verändert wurden, dass man auch versucht, dass die Banken eigentlich eher zurückzahlen. Das ist eine Option, um jetzt die Bilanzsumme der EZB zu schrumpfen. Und das andere große Ding ist, was macht die EZB mit den Anleihen, die in ihren Büchern stehen? Und da soll es ja jetzt auch in 2 Wochen jeweils so ein erste Ideen da geben, was die EZB machen möchte. Also wird sie zum Beispiel die Anleihen, die sie in ihren Büchern hat, wirklich verkaufen? Oder aber sagt sie, naja, wir haben ja auch diese Reinvestitionen, die sogenannten, und dass sie die jetzt im Laufe des Jahres 2023 reduziert und runterbringt auf null. So, damit würde halt dann die Bilanzsumme der EZB weiter schrumpfen und könnte man halt auch argumentieren, ich brauche dann nicht mehr so viele Leitzinserhöhungen, weil ich ja gleichzeitig auch das andere Instrument habe, mit dem ich eigentlich weiterhin restriktive oder weniger expansive Geldpolitik betreibe. Und das ist für mich jetzt so eigentlich das Szenario, 50 Basispunkte im Dezember, dann im Anfang nächsten Jahres auch nochmal 25, vielleicht sogar 50 und zeitgleich dann dieser sukzessive Abbau des Anleihenkaufprogramms.
Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Es bleibt vor allem spannend für, ich sag mal, Leute wie mich, die in ihrer beruflichen Laufbahn noch keine geldpolitische Einengung mitbekommen haben. Ich finde das alles sehr spannend.
Da geht's ja nicht anders als den ganzen Mitgliedern an der EZB. Die haben das auch noch nicht mitgemacht. Also von daher ist es eine ganze Generation jetzt, die das zum ersten Mal macht.
Ja, absolut. Und was ja auch, also die EZB hat ja zuletzt immer betont, sie sind jetzt ganz, sie schauen ganz arg auf die Daten, ja, und wie entwickelt sich das alles immer von Meeting zu Meeting. Und was wir jetzt auch gesehen haben, sind harte Daten für den Oktober, also für den ersten Monat des vierten Quartals. Und zwar haben wir die Einzelhandelsumsätze bekommen. Ich würde mal sagen, die waren jetzt auch nicht so richtig vielversprechend.
Nö, aber auch zu erwarten eigentlich, ne? Das wär natürlich auch schön gewesen, wenn wir nochmal positiv überrascht worden wären. Aber wir kamen aus dem Sommer. Wir hatten jetzt auch in dem Sommerquartal, so im dritten Quartal, ja, vom Privatkonsum eigentlich überraschend positive Zahlen. Ja, das nochmal zurückerinnern, das Wachstum im dritten Quartal kam fast ausschließlich vom Privatkonsum. Und das trotz einer Konsumstimmung, die unterirdisch war. Also heißt ja, dass die Leute trotzdem fröhlich Geld ausgegeben haben, nochmal Urlaub gefeiert haben und dass jetzt irgendwann im Herbst dann doch eigentlich die harte Realität einschlägt. Also einige Leute dann doch auch schon die höheren Abschlagzahlungen bekommen haben. Man sich immer mehr darauf vorbereitet, dass der harte wirtschaftliche oder der kalte wirtschaftliche Winter kommt. Und dass man dann erstmal ein bisschen Konsumzurückhaltung ausübt, ist ganz normal. Und spricht ja auch so ein bisschen, das ist ja auch dieses allgemeine Szenario. Wir bekommen ja auch immer wieder in den letzten Tagen und Wochen gefragt, ja, wart ihr nicht eigentlich viel zu pessimistisch oder bist du nicht viel zu pessimistisch gewesen? Du warnst die ganze Zeit vor der Rezession. Aber schaust dir doch mal an, das haben wir Wachstum im dritten Quartal gehabt. Vielleicht war es doch nicht, ja, wie wir in der Podcast-Folge hatten, vielleicht ist es doch gar nicht so die Zeit der Schwarzmaler, sondern es wäre wieder die Zeit der Optimisten. Schau dir mal die Konjunkturindikatoren an, so ein IFO-Index, der ist doch auch gerade mal wieder gestiegen. Also dann wird es doch alles gar nicht so schlimm sein. Schlimm ist immer relativ, aber ich denke, was wir hier sehen, und das zeigen halt auch die Einzelhandelszahlen, das ist ein ganz erstes Bild, das sind auch volatile Zahlen, aber es zeigt halt doch, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass wir im vierten Quartal in Deutschland eine schrumpfende Wirtschaft bekommen.
Ja, und man sagt ja auch, eine echte Rezession, die zeigt sich erst am Arbeitsmarkt. Und auch dazu passend haben wir diese Woche die Daten für November bekommen. Zwar ist die Arbeitslosigkeit im November gegenüber Oktober zurückgegangen, aber es zeigt sich ja doch schon am Arbeitsmarkt auch, dass die Lage aktuell angespannt ist. Wo schaust du denn jetzt aktuell am ehesten hin, um zu erkennen, ob sich auch am Arbeitsmarkt schon was tut? Weil da auch in den Überschriften sozusagen sieht man es ja auch noch nicht.
Nee, man sieht es nicht, aber man sieht es, und das natürlich doch, wenn man das Spielchen so ein bisschen kennt, da muss man halt ein bisschen mehr suchen. Und da muss man sich mal die monatlichen Veränderungen anschauen und da muss man die vor allem vergleichen mit demselben Monat in den vorhergehenden Jahren. Und da sehen wir jetzt ja schon seit einigen Monaten, so seit dem Sommer, dass die monatlichen Veränderungen bei den Arbeitslosenzahlen halt gar nicht mehr so doll sind. Das heißt, wenn die Arbeitslosigkeit zugenommen hat, dann hat sie häufig stärker zugenommen als in den Vergleichsmonaten in den Vorjahren. Hat die Arbeitslosigkeit abgenommen, hat sie weniger stark abgenommen als in den gleichen Monaten in den Jahren davor. Also wir sahen deutlich schon, dass es so eine Abkühlung, einen leichten Umschwung am Arbeitsmarkt gibt. Wir können uns dann auch sicherlich auch von der Umfrage basiert halt anschauen, was so die Pläne sind von Arbeitgebern, vor allem in der Industrie, um wieder Leute einzustellen. Die haben auch sich ganz deutlich abgekühlt jetzt in den letzten Monaten. Also das verspricht nichts Gutes. Auch hier wiederum, ne, alles ist relativ. Und wir wissen natürlich, lesen wir auch aktuell in der Zeitung, wir haben weiterhin Fachkräftemangel. Wir haben den demografischen Wandel in Deutschland sehr stark. Und der fängt natürlich auch jetzt diese Abkühlung am Arbeitsmarkt auf. Aber nichtsdestotrotz sehen wir halt, dass der Arbeitsmarkt jetzt so ganz, ganz langsam am Drehen ist. Ohne demografischen Wandel würde es wahrscheinlich schon viel schlimmer aussehen. Das ist gut. Aber ich denke, dass dieser leichte Dreh am Arbeitsmarkt wahrscheinlich auch bedeuten würde. Ich denke, dass wir es da eher noch suchen sollten in den kommenden Monaten, dass vielleicht die ganzen Lohnforderungen, Lohnerhöhungen halt nicht so stark ausfallen, wie das jetzt eine Notenbank, die sich Sorgen macht, über Zweitrundeneffekte befürchten würde.
Ja, das wäre dann ja ein positiver Aspekt, weil so Zweitrundeneffekte dann ja doch eben die Länge dieser hohen Inflation nochmal halt eben deutlich ausdehnen könnten. Genau. Also das heißt, vielleicht fangen wir jetzt einfach an, positive Dinge in den weniger schönen Dingen zu finden. Dann wird es auch ein bisschen freundlicher wieder bei uns im Podcast. Ja, Carsten, vielen Dank für deine Einschätzung. Vielen Dank an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihre Zeit. Wenn Sie Themenwünsche, Fragen oder Anmerkungen haben, dann hinterlassen Sie uns gerne einen Kommentar. Und ansonsten freuen wir uns schon auf die nächste Woche. Tschüss!